Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die mit dem Thema dieses Quartals zu tun hat. Ich werde aus einem Text aus dem Buch Offenbarung heute predigen. Und bevor ich in die Einleitung einsteige, möchte ich euch mal den Predigttext vorlesen. Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 4. Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 4 und dann die Verse 16 und 17. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4 und dann 16 und 17. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabgekommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite, und er maß die Stadt mit dem Rohr, 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Wahrscheinlich ist der Text nicht unbekannt. Der wird oft vorgelesen in unterschiedlichen Kontexten. Und ich muss euch etwas verraten, diesen Text aus Offenbarung 21 habe ich in den letzten 10 Jahren überwiegend im Kontext einer Beerdigung vorgelesen. Und ich habe mir die Frage gestellt, da läuft etwas falsch. Es kann nicht sein, dass so ein hoffnungsvoller Text, so ein guter Text, so ein Text voller Optimismus nur im Kontext von Beerdigungen vorgelesen wird. Da habe ich etwas falsch verstanden. Wahrscheinlich missbrauche ich den Text an der einen oder anderen Stelle. Ich biete euch heute eine Stadtführung an. Ich möchte mit euch über eine Stadt sprechen, die keiner gesehen hat. Vor ungefähr 8 Jahren haben meine Frau und ich zum ersten Mal die Einladung bekommen von der Bayerischen Vereinigung für Jugendliche, die älter als 20 sind, Städtefahrten zu organisieren. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie wir uns für die erste Städtefahrt vorbereitet haben. Wir wollten nach Florenz. War jemand von euch in Florenz? Ja, darf ich die Hände sehen? Ja, der eine oder andere kennt die Stadt. Eine wunderschöne Stadt, eine geschichtsträchtige Stadt. Und meine Frau und ich haben uns die Frage gestellt, wie organisieren wir diese Städtefahrt? Man braucht Busse für die Leute, die da mitfahren. Man muss sich auch für eine Route entscheiden. Und wenn man in der Stadt ist, muss man irgendwo übernachten. Okay, das sind so die organisatorischen Themen, die man klären soll. Die Fahrt, die Übernachtung, das Essen. Die Frage ist aber, wenn wir in der Stadt sind, was schauen wir uns an? Gehen wir ins Café und verbringen die nächsten 4 Tage in unterschiedlichen Cafés, essen ganz lecker italienisch, Pizza und Spaghetti und sagen, wir haben Florenz uns angeschaut. Nein, wir haben gesagt, wir wollen gerne den Jugendlichen etwas bieten. Wir wollen ihnen zumindest einige Hotspots präsentieren und sie sollen sich auch selber entscheiden, was ist für sie von Interesse und was nicht. Normalerweise, man beginnt bei einer Stadtbesichtigung mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Und es gibt eine Webseite im Internet, TripAdvisor, und wenn man auf den TripAdvisor geht, weiß man ganz genau und schreibt die Sehenswürdigkeiten von Florenz, wird dir die Suchmaschine sofort die 10 oder 12 Sehenswürdigkeiten von einer bestimmten Stadt rausspucken. Und man weiß, ah, okay, so und so viele Leute haben abgestimmt für die Basilika, so und so viele Leute finden die Uffizien interessant, so und so viele Leute, das sind so ein paar wichtige Hotspots für diejenigen, die Interesse an Kultur haben in Florenz. Wie beschreibt man eine Stadt? Und jetzt werde ich mal einige Städte kurz nennen, und ihr sagt mir das Erste, was ihr mit dieser Stadt in Verbindung bringt. Rom. Das Kolosseum, habe ich gehört. Was noch? Vatikan. Okay. Große Sehenswürdigkeit. Paris. Der Eiffelturm. London. Tower, Big Ben. Madame Tussauds. Barcelona. Fußball, genau, Fußball, Sagrada Familia, das ist diese große Kathedrale, ja, von Gaudi. Es ist ganz interessant, dass die unterschiedlichen Leute unterschiedliche Verknüpfungen, Verbindungen mit einer Stadt haben. Jetzt noch eine letzte Stadt, das Neue Jerusalem. Straßen aus Gold, genau, diese Straßen aus Gold. Die hat man auch als Kind in der Kindersabbatschule gelernt und später diskutiert man über die Straßen aus Gold. Was macht eine Stadt aus? Ist das die Architektur? Sind das die Infrastruktur? Man spricht über München. München hat wahrscheinlich die beste Infrastruktur in Europa. Schaut euch nur die U-Bahn-Pläne an. Das ist wirklich super gut alles strukturiert. Erster Ring, zweiter Ring, Innenraum bis zum vierten Ring und dann den Außenraum, super gut gemacht. Andere Städte beneiden München für die Infrastruktur. Wenn wir über das Neue Jerusalem aber sprechen, was macht eine Stadt aus? Was macht das Neue Jerusalem aus? Wir lesen den Text, Offenbarung Kapitel 21, Vers 2. Ich werde versuchen, so nah wie möglich an dem Text zu bleiben. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Wow! Das ist aber fast schnulzig, würde ich sagen. Johannes, konntest du dir nicht was anderes aussuchen? Warum so eine romantische Vorstellung von dem neuen Jerusalem? Könntest du uns nicht etwas sagen über die goldenen Straßen? Könntest du uns nicht etwas erzählen über die Infrastruktur der Stadt? Warum beschreibst du das neue Jerusalem als eine geschmückte Braut? Warum greifst du auf ein ganz bekanntes Bild, das Bild einer Hochzeit zurück? Ist dir nicht Kreatives in den Sinn gekommen? Warum ausgerechnet die Braut geschmückt für ihren Mann? Hier werden Bilder wach. Ich war letztes Jahr allein bei 7 Hochzeiten. Und irgendwann bei der 7. habe ich meiner Frau gesagt, ich glaube, es reicht. Es reicht. Ja, bei 5 Hochzeiten musste ich aktiv was beisteuern, aber die letzten 2 habe ich genossen. Ja, ich war als Gast da, konnte mich hinsetzen und mal zuhören, was der Pastor erzählt, wie das Brautpaar schwitzt bei dem Eheversprechen. Es war wunderschön, nicht das Schwitzen, sondern das Zuhören und das Beobachten. Wunderbar. Johannes beschreibt das neue Jerusalem, indem er eine Hochzeitsszene herausgreift. Und ich möchte bei dem Text bleiben. Dieser Text ist nicht von ungefähr. Bevor wir Offenbarung 19 lesen, gibt es im Alten Testament in Jesaja Kapitel 62 einen ganz bekannten Text, über den wir leider nicht so oft sprechen. Jesaja Kapitel 62, Vers 5. Jesaja 62, Vers 5. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau heiratet, so wird dich dein Erbauer heiraten. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Das sind wahrscheinlich die romantischsten, die besten, die wunderschönsten Bilder, die Jesaja versucht, vor den Augen seiner Leser und Zuhörer zu malen. So wie ein junger Mann seine Frau, seine Braut heiratet, so wird dich der Herr Jerusalem heiraten. Wir haben eine Stadt vor uns, die nicht architektonisch beschrieben ist. Hier haben wir eine Stadt, die nicht durch die Infrastruktur uns dargestellt wurde, sondern hier haben wir eine Stadt, die eine bestimmte Qualität besitzt. Und diese Qualität steht in Offenbarung Kapitel 19, Vers 8. Und es wurde ihr, wer ist ihr? Der Braut wurde ihr gegeben, sich anzuziehen mit schönem und reinem Leinen. Und das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Es ist interessant zu sehen, wie die Zeit sich wandelt. Heute beschreiben wir Städte, in denen wir äußerliche Formen vor Augen haben. Johannes und Jesaja beschreiben Jerusalem anhand ihrer Bewohner. Und das ist etwas, was wir heute in dem Alter, in der Zeit des Datenschutzes nicht so gerne machen. Wir beschreiben ungern eine Struktur, eine Gemeinde oder eine Stadt anhand der Bewohner. Wir wollen keinen ausgrenzen. Wir reden heute ungern über Minderheiten. Stellt euch mal vor, wenn München nur anhand der Minderheiten beschrieben worden wäre, die in dieser Stadt leben. Stellt euch mal vor, wenn München nur anhand der Bewohner, die Menschen, die hier in diesem Stadt oder in diesem Stadtteil, in unserem Leben beschrieben wird. Da reden wir über Menschen und das ist einfacher, über Gebäude zu sprechen, über Gebäuden, über Brücken, über Infrastruktur, über Straßen und es ist viel tricky, über Menschen zu sprechen, über Bewohner, über die Bewohner einer Stadt zu reden. München hat einen sehr hohen Anteil an Single-Haushalten. München hat auch einen hohen Anteil an Menschen, die an Gott nicht glauben, sogenannte Agnostiker. Die Statistiken liegen vor. München kann und wird auch durch die Bewohner beschrieben, wird aber nicht gemacht, weil das heute nicht so interessant ist. Es ist leichter, über den Marienplatz zu sprechen, es ist leichter, über das U-Bahn-Netz zu reden, es ist aber nicht immer angenehm, über die Bewohner einer Stadt zu reden. Es gibt Städte, wo man sagt, in diesem Viertel bitte nicht als Tourist. Meine Frau und ich wollten nach Rio de Janeiro vor einem Jahr und da haben wir mit ein paar Brasilianern gesprochen, die uns gesagt haben, in diesem Viertel auf keinen Fall. Warum? Sind die Straßen schlecht oder die Gebäude runtergekommen? Nein, das Problem sind die Bewohner, die dort leben. Und ich kann euch auch ein paar andere Städte aufzählen, wo wir sehr gern über die Infrastruktur reden. Aber wenn es um die Bewohner geht, dann sind wir sehr zurückhaltend. Man sagt über München, München ist eine sichere Stadt. Man kann auch als junge Mädel um 12 Uhr nach Hause fahren. In der Regel ist es so, aber nicht um die Zeit des Oktoberfestes. Das neue Jerusalem wird beschrieben als eine Stadt, die eine bestimmte Kategorie von Bewohnern hat. Alle, ausnahmsweise, ausnahmslos, alle tragen ein weißes Gewand im übertragenen Sinne. Alle verhalten sich wie eine Braut, die für ihren Bräutigam geschmückt ist. Alle tragen die Gerechtigkeit Christi, angezogen durch das Opfer des Lammes. Alle, die dort hingehen, alle, die die goldenen Straßen entlang spazieren, alle, die da in der Ewigkeit wohnen werden, tragen bestimmte Charaktereigenschaften. Sie identifizieren sich mit dem Lamm. Liebe Geschwister, wenn wir über die neue Erde sprechen und über das neue Jerusalem, es geht in erster Linie nicht um Dogmatik. Es geht nicht um dogmatische Punkte, es geht nicht um Theologie, Die Theologie ist nur eine logische Folge dessen, mit wem ich mich identifiziere. Das Wichtigste als Bewohner der Stadt Jerusalem, das neue Jerusalem, ist nicht, ob du alles richtig verstanden hast in deinem Glaubensleben. Ob du alles richtig kognitiv verarbeitet hast. Die wichtigste Frage ist, mit wem identifizierst du dich? Welches Kleid hast du angezogen? Und wenn du dieses Kleid, das Kleid Jesu Christi, seiner Gerechtigkeit, angezogen hast, dann klären sich auch allmählich eins nach dem anderen bestimmte Themen, bestimmte theologische Fragen, bestimmte dogmatische Fragen. Aber auch wenn sie sich nicht bis zum Schluss geklärt haben, das Wichtigste ist, mit wem identifizierst du dich? Welche Rolle spielt Jesus Christus und seine Gerechtigkeit in deinem Leben? Kannst du mit Sicherheit sagen, ja, ich habe die Gerechtigkeit Christi angezogen? Hast du die Sicherheit, dass du ein erlöster Christ bist? Wenn du heute Morgen hier sitzt, gibt es Zweifel in deinem Kopf, ob tatsächlich Jesus Christus dich hundertprozentig liebt und dass er dich von deinen Sünden erlöst hat. Und ich werde dir heute Morgen ein Geheimnis verraten. Jesus Christus liebt dich auch trotz deinen Sünden. Er hat dich nicht nur von deinen Sünden erlöst, sondern er liebt dich trotz deinen Sünden. Du kannst wahrscheinlich manche Sünden auf der Verhaltensebene abstellen, aber auf der Gedankenebene bleibst du, bleibe ich, ein sündiger Mensch. Jesus Christus nimmt dich an, trotz deinen Sünden. Er möchte nur, dass du dich mit ihm identifizierst, indem du das Kleid seiner Gerechtigkeit anziehst. Eine Stadt wird nicht nur durch ihre Bewohner beschrieben. In einer Stadt ist es auch ganz wichtig, wie das Zentrum ausschaut. Wenn ihr mit TomTom unterwegs seid, irgendwo in einer Stadt und ihr kennt euch nicht so gut aus, es gibt zumindest bei TomTom die Möglichkeit, dran zu tippen, Stadtzentrum. Stadt und dann Stadtzentrum. Und wenn einmal mit dem Auto man ins Stadtzentrum reingefahren ist, da kann man sich von dort ein bisschen leichter orientieren. Hat das neue Jerusalem überhaupt ein Stadtzentrum? Und wenn ja, was für ein Gebäude steht in diesem Stadtzentrum? Es steht kein Gebäude, zumindest kein super tolles Gebäude, sondern es wird hier das Stadtzentrum der Stadt Jerusalem mit einem alten Bild aus dem Alten Testament beschrieben im Vers 3. Lesen wir Folgendes. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Es ist nicht super angenehm, im Zentrum einer tollen Stadt mit goldenen Straßen eine Hütte zu haben. Eine ganz normale Hütte oder ein Zelt. Ich kann mich erinnern an die Zeit nach der Wende in Sofia, haben die Leute protestiert. Und die haben nicht nur einen Tag protestiert, sondern mehrere Tage. Und manche haben ihre Zelte mitgebracht. Und da vor dem Parlament haben sie ein Zeltlager errichten lassen. Und die Menschen haben dort wochenlang, monatelang in diesen Zelten vor dem Parlament übernachtet, weil sie gegen die Korruption in dem Land protestiert haben. Ich glaube, hier haben wir keine Protestbewegung im neuen Jerusalem. Hier geht es nicht um Leute, die in einem Zelt schlafen, weil sie gegen irgendwas protestieren. Hier wird ein anderes Zelt, Skineo, genannt. In anderen Sprachen spricht man von der Skinia oder von dem Zelt, von dem heiligen Zelt. Hier wird ein altes Bild aus dem Alten Testament genommen, ein Bild, als das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste gegangen ist und jedes Mal, als sie bivakiert haben oder Rast gemacht haben, haben sie ihre Zelte aufgeschlagen. Jeder Stamm hatte so seinen Zeltbereich und mittendrin im Lager war die Stiftshütte. Und in dieser Stiftshütte begegnete Gott sein Volk, indem er mit Mose von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Wenn wir über das Zentrum der Stadt Jerusalem sprechen im Himmel, reden wir nicht über ein Zelt an sich oder über ein Gebäude, sondern wir sprechen über eine Person. Jesus Christus ist das Zentrum dieser Stadt. Jesus Christus steht im Mittelpunkt dieser Stadt. Und weil die Menschen damals sich das neue Jerusalem nicht vorstellen konnten, genauso wie wir, greift Johannes auf ein altes Bild zurück und sagt, genauso wie im Alten Testament in der Wüste die Menschen inmitten ihres Lagers die Stiftshütte hatten und dort war die Gegenwart Gottes, genauso wird es auch eines Tages bei der Wiederkunft Jesu Christi. Genauso wird es eines Tages mit einem kleinen winzigen Unterschied. Damals konnte nur Mose von Angesicht zu Angesicht mit dem Gott sprechen. Im Buch Offenbarung wird geschrieben, dass jeder Mensch mit Jesus Christus, mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprechen kann. Dieses Bild wird auch im Alten Testament deutlich gemacht im Buch Hesekiel. Ich möchte nur einen kurzen Text vorlesen. Hesekiel Kapitel 48, Vers 35. Hesekiel 48, Vers 35, der letzte Vers im Buch Hesekiel. Hesekiel beschreibt diese Stadt, das neue Jerusalem, auf seine Art und Weise. Das sind die alttestamentlichen Bilder. Und er schreibt auch etwas über die Länge, über die Größe dieser Stadt. Und er sagt, so soll der ganze Umfang 18.000 Ellen sein. Und jetzt, alsdann soll die Stadt genannt werden, hier wohnt der Herr. Das heißt, die Stadt Jerusalem, auch im Alten Testament, hatte eine ganz spezielle Bezeichnung, hier wohnt der Herr. Erstens, hier wohnen die Menschen, die das Gewand Jesu Christi angezogen haben, seine Gerechtigkeit, aber sie wohnen nicht alleine. Sie wohnen mit Jesus Christus zusammen und er ist das Zentrum der Stadt. Liebe Geschwister, wenn wir über unseren Glauben nachdenken, frage ich mich manchmal, was macht uns als Siebenten-Tags-Adventisten aus? In meiner Heimat, in Bulgarien, waren wir als die Sabbathalter bekannt. Und so haben sie uns auch genannt. Sie haben uns der Sabbataria genannt, die Menschen, die den Sabbat halten. Anscheinend haben die Menschen von außen gesehen, Christen oder irgendwelche da komische Leute, manche haben uns als Sekte auch wahrgenommen, die den Sabbat halten. Ich hätte mir ein anderes Bild eher gewünscht. Menschen, die Jesus Christus ähnlicher sind. Ich weiß nicht, wie man solche Leute bezeichnet. Eigentlich gibt es ein ganz altes Wort dafür, Christen. Ein Wort, das leider in den letzten 2000 Jahren inflationär geworden ist. Christen sind Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Und ich stelle mir die Frage, was macht mich als Christ, als Siebenten-Tags-Adventist aus? Ist das mein Sabbat? Ich werde ihn nicht so leicht hergeben. Ich feiere meinen Gottesdienst gern am Sabbat. Aber ist das das Allerwichtigste? Ist es irgendeine Lehre, die ich vertrete, eine dogmatische Lehre? Oder hat meine Existenz, meine christliche Existenz, ein Zentrum? Und dieses Zentrum ist eine Person. Und von dieser Person aus leite ich mein Sabbatverständnis aus, leite ich das Verständnis von dem Heiligtumsdienst Jesu Christi aus, leite ich meinen Lebensstil aus und alles, was dazu gehört. Was steht im Zentrum meines Glaubens, meiner Identität? Die Menschen, die eines Tages im neuen Jerusalem leben werden, haben Jesus Christus als das Zentrum ihrer Existenz. und sie haben seine Gerechtigkeit angezogen, weil es ihnen bewusst ist, egal wie sehr sie sich anstrengen, können sie nicht siegreich leben in diesem Leben, auch in dem zukünftigen, es sei denn, die Gerechtigkeit Christi unterstützt sie. Der letzte Punkt, mit dem ich meine Ansprache heute Morgen abschließen möchte, bezieht sich auf die Form der Stadt. Und Städte haben unterschiedliche Formen. Ich lese momentan ein interessantes Buch über den 30-jährigen Krieg und interessanterweise alle Städte im Mittelalter hatten so eine Mauer, eine Stadtmauer rundum gehabt. Das heißt, alle Städte waren mehr oder weniger kreisförmig. Wenn ich mir München anschaue, von oben die Vogelperspektive, ja, man kann unterschiedliche Bilder da hinein interpretieren. Es ist mal interessant, diese Google Maps Bilder anzuschauen von einzelnen Städten. Die Stadt Jerusalem hat auch eine spezielle Form. Und diese Form hat mich persönlich überrascht. Die Stadt ist viereckig, wie ein Würfel, ja, wie ein Viereck. Und alle Seiten dieses Vierecks sind gleich groß, gleich lang. Es sind umgerechnet 2200 Kilometer. Könntet ihr euch mal vorstellen, eine Stadt, die 2000 Kilometer lang ist, 2000 Kilometer breit und 2000 Kilometer hoch. So eine Stadt kenne ich nicht. Und als ich dieses Bild hier im Buch Offenbarung gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, Paulus, hast du dich da verguckt? Hast du irgendwas nicht richtig gesehen, nicht richtig gedeutet, nicht richtig verstanden? Nein, hat er nicht. Dass die Dimensionen der Stadt so groß sind, ist sicherlich ja, ein bisschen macht und stutzig auf den ersten Blick. Aber dieses Bild hat etwas ganz Wichtiges in sich. Es gibt nämlich im Alten Testament nur ein einziger Raum, der genau die gleiche Form, diese viereckige, würfelartige Form hatte. Einen einzigen Raum. Aus Zeitgründen möchte ich den Text nicht lesen. Er steht in 1. Könige, Kapitel 6, Vers 20. Und das ist das Allerheiligste im Salomonischen Tempel. Der war viel kleiner als die Stadt Jerusalem, aber er war würfelformig und alle drei Seiten, die Länge, die Breite und die Höhe, waren genauso groß. Für die Leser der damaligen Zeit war das klar, was hier Johannes beschreibt. Er beschreibt nicht eine Stadt, die wirklich 2200 Kilometer hoch ist. Hier beschreibt er das Allerheiligste aus dem Alten Testament. Der Ort, wo nur einmal im Jahr eine einzige Person, nämlich der Hohepriester, reingehen durfte. Was er damit sagen möchte, ist, Leute, da wo früher nur eine Person einmal im Jahr reingehen durfte, in diese Stadt darf jeder, der die Kleider Jesu Christi angezogen hat, der sich mit ihm identifiziert, er darf in dieser Stadt für immer und ewig leben. Das neue Jerusalem hat mich persönlich überrascht. Das neue Jerusalem hat mir deutlich gemacht, dass in meinem Glaubensleben ich einiges überdenken soll. Erstens, ich soll dringend überdenken, welche Rolle Jesus Christus für mich spielt. Was bedeutet, dass ich Jesu Nachfolger bin? Was heißt das ganz praktisch? Bedeutet es nur, dass ich am Sabbat in den Gottesdienst gehe? Bedeutet es, dass ich nur einige Lehren akzeptiere, die andere Kirchen wahrscheinlich nicht akzeptieren, aus einem oder anderen Grund? Sind die Konsequenzen eher dogmatisch oder sind sie existenziell? Versteht ihr meine Frage? Geht es hier um Theologie? Geht es um Dogmatik oder geht es hier um die Identifikation mit Jesus Christus, deren Identifikation alle Bereiche meines Lebens dominiert? Und ich kann euch sagen, wenn ich mein Leben betrachte, es ist leichter, einen Anzug anzuziehen und am Sabbat zu euch zu kommen und zu predigen und mal ein vorbildlicher einigermaßen Adventist zu sein, imitieren oder zu parodieren, zu spielen. Aber es ist viel, viel komplizierter, diesen Jesus Christus in allen Lebensbereichen meines Lebens zu akzeptieren, als mein Herr und Gott und vor allem ihm zu vertrauen, vom ganzen Herzen, in jeder Situation. Ich bin ein Kontrollfreak. Vertrauen ist nicht unbedingt meine Spezialität. Die zweite Frage, die sich für mich gestellt hat, als ich diesen Text gelesen habe, ist, was bedeutet Erlösung für mich? Ist es nur etwas, was ich predige? Ist es Teil meiner Überzeugung als Christ, als Pastor? Oder ist es etwas, was mein Leben dominiert? Lebe ich Tag für Tag als ein erlöster Mensch? Ist es mir bewusst, dass Gott mich von meinen Sünden befreit und mich trotz meinen Sünden liebt? Und es gibt keine Chance für mich, auch wenn ich an die Ewigkeit denke, es gibt keine Chance für mich, außer das Kleid seiner Gerechtigkeit drüber zu ziehen. Egal wie gut ich meine Klamotten sauber halten möchte und sie gewaschen habe, es gibt für mich keine andere Möglichkeit, als die Gerechtigkeit Christi anzuziehen, weil diese Gerechtigkeit Christi überdeckt alle meine Fehler. Und ich habe eine Menge in meinem Leben. Und drittens ist die Frage nach dem Heiligen. Wir haben Schwierigkeiten in unserem Kontext über Sünde zu reden, aber auch über Heiligung. Was heißt das, in der Gegenwart eines heiligen Gottes zu leben? Manche von uns verbinden Angst mit diesem Gedanke. Johannes malt ein Bild von dem Allerheiligen, von dem ganz heiligen Ort im Israel, der offen und zugänglich ist für jeden Einzelnen. Unabhängig, wie alt er ist, unabhängig, was er verstanden hat oder nicht verstanden hat in seinem Leben, unabhängig von seinen Fehlern. Das, was aber alle, die darin wohnen werden, gemeinsam haben, ist ihre Identifikation mit Jesus Christus und das Kleid seiner Gerechtigkeit. Leute, ich möchte dabei sein. Nicht, weil meine Klamotten super sauber sind, sondern weil ich verstanden habe, dass diese Gerechtigkeit meine einzige Chance ist. Und ich möchte als Adventist kennengelernt werden, aber in erster Linie möchte ich ein Christ sein. Ohne meine adventistische Zugehörigkeit zu leugnen. Ich möchte in erster Linie als ein Nachfolger Jesu Christi bekannt werden. Und erst im zweiten Schritt bin ich bereit, über die speziellen Punkte meines Glaubens zu sprechen. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen, viel Kraft. Denkt daran, an das Kleid, das brauchen wir. Und schließlich, alles, der Anfang und das Ende unseres Glaubens, beginnt und endet mit Jesus Christus und mit Jesus Christus allein. In diesem Sinne, Gottes Segen und viel Spaß beim weiter darüber nachdenken über diese tolle Stadt mit goldenen Straßen. Großer Gott, wir danken dir, dass du so gut zu uns bist. Danke, dass du uns liebst. Und danke, dass du für jeden von uns das Kleid deiner Gerechtigkeit vorbereitet hast. Vater, wir danken dir für die wunderschönen Bilder aus dem Buch Offenbarung. Manche verstehen wir gut, für andere brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Vater, ich danke dir, dass wir mit diesem Bild der Ewigkeit konfrontiert werden, tagtäglich. Ich danke dir, lieber Gott, dass du das Zentrum unseres Lebens sein möchtest. Bitte segne jeden Einzelnen von uns. Und ich danke dir, dass du uns liebst, trotz unseren Sünden. Bitte hilf uns weiter zu wachsen. Bitte hilf uns mehr und mehr, uns mit dir zu identifizieren. Und ich bin mir sicher, dass wir auch darin dir mehr und mehr ähnlicher werden. Das ist unser Ziel und unser Wunsch. In deinem Namen. Amen.